SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Bis Ostern wollte er Bundeskanzler sein, das hatte CDU-Chef Friedrich Merz nach dem Unionserfolg bei der Bundestagswahl gesagt. Das wird sehr eng, denn heute in 2 Wochen beginnt die Karwoche und noch müssen Union und SPD viele Brocken aus dem Weg räumen für einen Koalitionsvertrag. Am Wochenende, da ging es um das Thema Finanzen. Es wurde versucht, gute Stimmung zu machen, aber das täuscht darüber hinweg, dass es eben noch ein weiter Weg ist. Die Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Gabor Hallas.
Die Steuern erhöhen ist völlig ausgeschlossen, das zieht CSU-Chef Söder im ARD-Bericht aus Berlin klar. Er sagte, investieren über Sondervermögen sei das eine, nötig sei aber auch zu konsolidieren, also zu sparen. Die SPD-Ministerpräsidentin Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern stimmt zu, die Kredite dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass zurzeit im Haushalt kein zusätzliches Geld da sei. Wenn die Union Entlastung wolle, müsse sie sagen, wo das Geld herkomme. Und SPD-Chef Klingbeil sagte bei Karin Mioska, alles, was im Koalitionsvertrag stehe, müsse finanziert sein. Er werde nicht mehr Sätze unterschreiben, die schön klingen und am Ende sei kein Geld da. Das Thema Finanzen gehört zu den strittigen Themen bei den Koalitionsverhandlungen, die heute fortgesetzt werden. Beide Seiten sind um gute Stimmung bemüht. CSU-Chef Söder lobte die SPD, die habe sich bewegt. Und SPD-Chef Klingbeil sagte, das Vertrauensverhältnis zu CDU-Chef Merz sei gewachsen. Ob es gelingt, bis Ostern eine neue Regierung zu bilden, ist unklar.
Es geht also ums Geld bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Und da hat der Ministerpräsident Rainer Haseloff von Sachsen-Anhalt gefordert, Eltern bei den Sozialbeiträgen zu entlasten, also zum Beispiel bei Renten oder Krankenversicherung. Das hat der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Die Gründe für diese Forderung fasst Raphael P. Permantier zusammen.
Menschen mit Kindern sorgten dafür, dass das Sozialsystem erhalten bleibt, so Haseloff. Der CDU-Landeschef betont, Eltern sicherten die künftige Leistungsfähigkeit des Systems ab, folglich müssten sie Vorteile haben gegenüber denjenigen ohne Kinder. Er wirbt für deutlich geringere Beiträge zu den Sozialversicherungen für Eltern und sieht das auch als kleinen Anreiz, um Kinder zu kriegen. Unterschiedliche Sozialversicherungsbeiträge für Eltern und Kinderlose gibt es derzeit nur bei der Pflegeversicherung.
Ins Ausland, in die USA, und da dreht sich sonntags alles in den klassischen Medien immer sehr viel um die Politik mit einer Art Rückschau auf die Woche. Präsident Donald Trump hat das gestern mal wieder für einen politischen Rundumschlag genutzt, dieses Mal gegen Russland. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
US-Präsident Donald Trump hat bislang kritische Worte über den russischen Präsidenten Putin vermieden. Insofern lässt aufhorchen, was Trump nun in einem Telefoninterview dem Sender NBC gesagt hat. Er sei sehr verärgert und stinksauer über Putin. Zur Begründung verwies Trump auf Putins jüngste Äußerungen, wonach dieser die Glaubwürdigkeit des ukrainischen Präsidenten Selenskyj bestreitet. Putin hat schon mehrfach betont, dass er Selenskyj für keinen rechtmäßigen Präsidenten der Ukraine hält. Offensichtlich ist Trump frustriert, dass Putin nicht schneller auf seinen Vorschlag eines Waffenstillstands eingeht. Im Telefoninterview mit NBC drohte Trump Russland mit zusätzlichen Zöllen für russisches Öl. Wörtlich soll Trump gesagt haben, wenn ich keinen Deal mit Russland zustande bringe, der das Blutvergießen beendet und Russland schuld daran ist, dann werde ich zusätzliche Zölle auf Öl aus Russland verhängen. Konkret denkt Trump an Strafzölle in Höhe von 25-50% auf Öl aus Russland. Wer russisches Öl beziehe, dürfe außerdem keine Geschäfte mehr in den USA tätigen.
Nach Südostasien. 3 Tage ist das schwere Erdbeben in Myanmar und Thailand jetzt her. In Myanmar starben mindestens 1.700 Menschen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat dort die höchste Notfallstufe ausgerufen. Über die Lage in den Erdbebengebieten berichtet unser Südostasien-Korrespondent Maximilian Seib.
Erste internationale Hilfsteams, unter anderem aus China, Singapur, Indien und Russland, haben seit dem Wochenende das besonders betroffene Myanmar erreicht. Sie versuchen mit Rettungskräften vor Ort noch Verschüttete zu befreien. Bisher fehlte dafür an vielen Orten die Ausrüstung, die Menschen mussten Schutt und Trümmer mit bloßen Händen beiseite schaffen. Weil viele Straßen und Brücken schwer beschädigt oder zerstört sind, kommt die Hilfe aber nur langsam voran. Viele Regionen wurden noch gar nicht erreicht. Verschiedene Hilfsorganisationen berichten, dass Krankenhäuser und Kliniken in den betroffenen Regionen in Myanmar mit Tausenden von Verletzten überlastet sind. Die Weltgesundheitsorganisation hat knapp 3 Tonnen medizinischer Hilfsgüter an Kliniken vor Ort geliefert. Aber es brauche weiter Blutspenden, Narkosemittel, Medikamente, sagte die WHO. Auch in der thailändischen Hauptstadt Bangkok versuchen Rettungskräfte noch immer, Vermisste aus einem eingestürzten Rohbau zu befreien. Die Baustelle ist allerdings sehr instabil, die Hilfskräfte kommen kaum heran. Sie rechnen damit, dass sie nur noch wenige Stunden haben, um die eingesperrten Menschen lebend zu befreien.
Die Kommunen in Rheinland-Pfalz befürchten, das Recht auf Ganztagsbetreuung bei Grundschülern nicht umsetzen zu können. Es gilt ab dem Schuljahr 2026/27 zunächst nur für die Erstklässler. In den kommenden 3 Jahren sollen dann alle weiteren Klassenstufen folgen. SWR-Reporterin Christina Fleischhandel.
8 Stunden Betreuung am Tag, fast das ganze Jahr, auch in den Ferien. Und das für jedes Kind. Das schreibt das Bundesgesetz ab 2026 vor. In Rheinland-Pfalz gibt es zwar schon viele Grundschulen, die Ganztagsbetreuung anbieten. Trotzdem, sagt die Lehrergewerkschaft, ist die Umsetzung momentan unrealistisch. Denn für eine Ganztagsbetreuung für alle Kinder fehle das Personal im Land. Der Gemeinde- und Städtebund erklärt deshalb auch, dass man an die Betreuung am Nachmittag keinen hohen Anspruch stellen dürfe. Wahrscheinlich werde es oft nur möglich sein, die Kinder zu beaufsichtigen. Bei den Hausaufgaben zu helfen sei aber nicht drin. Hinzu kommt auch, dass viele Kommunen die Schulen für die Ganztagsbetreuung ausbauen müssten. Dazu fehle aber das Geld.
Zur Fußball-Bundesliga. Und da hat Mainz gestern Abend in Dortmund mit 1:3 verloren. Die Mainzer stehen damit auf Platz 4 in der Tabelle. Trainer Bo Henriksen sieht die Niederlage als Motivation für die nächsten Spiele.
Ja, ich denke, das war ein Reminder. Weil das ist gut, dass wir weiß, wenn wir nicht 100% dabei ist, dann verlieren wir. Und wenn wir 99 geht, das ist nicht gut genug. Wir müssen 100% werden, jeden Spiel.
Und Union Berlin hat die Erfolgsserie des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga beendet. Im Kampf um die Rückkehr in europäische Wettbewerbe nahmen sie den Breisgauern wichtige Punkte weg. Die Berliner gewannen in Freiburg 2:1. Ann-Kathrin Rose berichtet.
Während die mitgereisten Fans von Union Berlin tanzten und feierten, herrschte im Freiburger Block Stille. Dabei war der Sportclub in der 29. Minute durch Höhler in Führung gegangen, Khedira aber glich nur 100 Sekunden später aus zum 1:1 zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel brachte Ilic die Gäste in der 48. Minute in Führung. Union verteidigte von nun an konsequent und souverän und brachte den SC und seine Offensivbemühungen damit an den Rand der Verzweiflung. Und so trennen sich der SC Freiburg und Union Berlin mit 1:2.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Die neue Woche beginnt wechselhaft. Ab und zu scheint die Sonne. Es ist aber auch stark bewölkt. In Rheinland-Pfalz, da soll es trocken bleiben. In Baden-Württemberg, da regnet es wohl auch mal, besonders in den östlichen Landesteilen von der Frankenhöhe bis zum Allgäu. Es bleibt kühl bei maximal 5 bis 14 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Wir feiern diese Woche Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an die ARD. Sie wird nämlich 75 Jahre alt und gebührend gewürdigt mit einer Jubiläumswoche. Immer in der Früh hier zwischen 6 und 9 in SWR aktuell schauen wir deshalb die ganze Woche auf die Geschichte der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Und heute gehen wir ganz zurück zur Geburtsstunde der ARD. Wie alles begann, berichtet jetzt Anna Magel.
Deutschland im Jahr 1950. Der Krieg ist verloren, das Land liegt in Trümmern und wird geteilt. Die Alliierten haben das Kommando und schaffen eine neue Ordnung, auch in der Medienlandschaft, erklärt Hans Sarkowitsch, Leiter der Historischen Kommission der ARD.
Ja, in der sowjetischen Besatzungszone war es so, dass wieder ein Staatsrundfunk eingeführt wurde nach dem Krieg. Das wollten die Westalliierten nicht. Die Westalliierten wollten auch nicht den Rundfunk der Weimarer Republik, wo die Politiker das Sagen hatten und Zensur ausübten. Und sie wollten auch nicht den NS-Rundfunk, der rein der Propaganda diente. Da Privatfunk ausfiel, weil Deutschland einfach zerstört war, überlegte man sich, das britische Modell zu nehmen, die BBC als öffentlich-rechtliche Anstalt.
Ähnlich wie die BBC in Großbritannien soll ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland informieren, bilden und unterhalten. Viele deutsche Politiker, darunter auch Konrad Adenauer, fordern stattdessen einen Staatsfunk. Doch daraus wird nichts. Am 9. Juni 1950 gründen 6 Rundfunkanstalten die ARD. Sie wollen zusammenarbeiten, aber auch unabhängig bleiben. So Hans Sarkowitsch, Leiter der Historischen Kommission der ARD.
Das heißt, die Rundfunkanstalten blieben selbstständig, arbeiteten aber für große Projekte wie zum Beispiel das kommende deutsche Fernsehen zusammen.
Fernseher sind Anfang der 50er Jahre noch Luxus. Die Tagesschau Tagesschau-Sendungen können also nur wenige sehen. Denn 1952 sind zwar 10 Millionen Radios registriert, aber nur wenige tausend besitzen ein Fernsehgerät. Im Zuge des Wirtschaftswunders ändert sich das. Immer mehr Menschen in Westdeutschland können sich einen Fernseher leisten. Und die ARD wächst schnell und wird auch immer mutiger. In den 60ern entstehen kritische Politmagazine wie Panorama.
Nun wollen wir uns noch ein wenig mit der Bundesregierung anlegen.
Die Medien beginnen, die Politik zu kontrollieren und den Mächtigen auf die Finger zu klopfen. Genau dieses Ziel hatte der britische Journalist und Mitbegründer der ARD, Hugh Green.
Ich wusste, wie verhängnisvoll die Rolle der Parteien im Rundfunk in der Weimarer Zeit war. Ich kannte auch die Situation in England, wo Parteien keine Rolle spielten. Aber ich war fest entschlossen, so weit wie möglich den Einfluss der Parteien aus dem Rundfunk auszuschließen.
Das ist nicht ganz gelungen. In den Aufsichtsgremien, also im Rundfunkrat und Verwaltungsrat, sind viele Politiker vertreten. Dennoch ist die ARD eines der wenigen Rundfunksysteme weltweit, das weitgehend seine Unabhängigkeit bewahren konnte. Auch nach 75 Jahren.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In Hannover beginnt heute die weltgrößte Ausstellung für Maschinenbau und Elektrotechnik. Nach der feierlichen Eröffnung durch den geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend ist die Messe ab dem Vormittag für das Publikum zugänglich. Scholz wird sich heute beim traditionellen Kanzlerrundgang einen Überblick verschaffen. Bertil Starke.
Viele der 4000 Aussteller haben Industriemaschinen zur Hannover Messe mitgebracht, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Zum Beispiel komplizierte Anlagen, die sich dank KI auch ohne großes Vorwissen bedienen lassen. Weitere inhaltliche Themen sind der Einsatz von Wasserstoff und die klimafreundliche Produktion. Politisch dürfte die aggressive Wirtschaftspolitik der USA das dominierende Thema sein. Von den geplanten Einfuhrzöllen ist besonders massiv das diesjährige Partnerland Kanada betroffen. Die Nordamerikaner sind mit 260 Ausstellern in Hannover vertreten. Heute startet der Messebetrieb mit dem traditionellen Kanzlerrundgang. Den führt vorerst zum letzten Mal und geschäftsführend Olaf Scholz an.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einer viertägigen Reise in den Südkaukasus aufgebrochen. Zum Auftakt heute besucht Steinmeier Armenien, um morgen nach Aserbaidschan weiterzureisen. In beiden Ländern wird Steinmeier mit seinen Amtskollegen zusammenkommen. Martin Polanski.
Es ist der erste Besuch eines Bundespräsidenten überhaupt in Armenien und Aserbaidschan. Beide Länder sind derzeit bemüht, den seit Jahrzehnten anhaltenden Konflikt um die Region Bergkarabach durch ein Friedensabkommen beizulegen. Steinmeier möchte diesen Prozess mit seinem Besuch in den beiden Ländern würdigen. Das Bundespräsidialamt spricht von einem Signal der Ermutigung in einer entscheidenden Phase der langjährigen Friedensbemühungen. Zum Auftakt der Reise wird Steinmeier in Armenien mit Staatspräsident Khatchaturian und mit Ministerpräsident Pashinyan zu Gesprächen zusammenkommen. Außerdem ist geplant, ein Goethe-Zentrum in der Hauptstadt Jerewan zu einem Goethe-Institut aufzuwerten.
Im Prozess gegen die rechtsnationale französische Politikerin Marine Le Pen wird am Vormittag das Urteil erwartet. Ihr wird die Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament vorgeworfen und damit die Veruntreuung von EU-Geldern. Caroline Düller.
Marine Le Pen weiß sehr genau, was für sie auf dem Spiel steht. Neben einer Haft- und Geldstrafe droht der dreifachen Präsidentschaftskandidatin des rechtsnationalen Rassemblement National auch der Verlust des passiven Wahlrechts. Sollten die Richter den Forderungen der Staatsanwaltschaft folgen, dürfte sie 5 Jahre lang bei keiner Wahl antreten. Noch dazu fordert die Staatsanwaltschaft eine Exécution provisoire, eine vorläufige Vollstreckung des Urteils. Das bedeutet, dass die Strafe direkt in Kraft treten würde. Eine Berufung hätte keine aufschiebende Wirkung. Le Pens Präsidentschaftsprojekt 2027 wäre damit passé.
Die belgischen Gewerkschaften haben für heute zu einem Generalstreik aufgerufen. Betroffen sind auch Busse und Bahnen in Belgien sowie regionale Verbindungen von und nach Deutschland. Andreas Meyer-Feist.
Alle Bahnverbindungen innerhalb Belgiens sind betroffen, auch der Regionalverkehr nach Deutschland. Nicht aber die ICE-Verbindungen von und nach Brüssel. Bahnverbindungen nach Amsterdam oder Rotterdam werden nur eingeschränkt bedient. An den Flughäfen streikt ein Großteil des Sicherheitspersonals. In Brüssel werden deshalb heute keine Flüge starten. Die Zahl der Landungen wird um mehr als die Hälfte reduziert. Der Ausstand richtet sich gegen Sparpläne der belgischen Regierung. Bei den Sozialausgaben und bei den Renten stehen Veränderungen an, um die massive Staatsverschuldung einzudämmen.
Der Kreis Ahrweiler stellt seinen Bürgern heute Abend das wohl größte Dammbauprojekt in der Geschichte Deutschlands vor. Um Flutkatastrophen wie im Sommer 2021 zu verhindern, sollen am Oberlauf der A 17 Regenrückhaltebecken entstehen. Martin Gärtner.
Diese Regenrückhaltebecken, die werden wirklich gigantisch groß. Die Dammhöhen betragen teilweise über 40 Meter, also sind so hoch wie ein 12-stöckiges Hochhaus. Die Dämme sollen an kleinen Nebenbächen der A entstehen und kosten insgesamt 1,7 Milliarden Euro. Im Normalfall liegen die Becken trocken. Der Bach fließt ganz normal durch den Damm durch und bei Starkregen wird ein Tor geschlossen und das Wasser gestaut.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die junge Alternative ist die Jugendorganisation der AfD. Sie wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Heute löst sich diese junge Alternative offiziell auf. Das hatte die Partei selbst beschlossen. Jim Bob Nikschas hat sich deshalb Gedanken über den politischen Nachwuchs gemacht.
In Zeiten, in denen sich kaum noch jemand politisch engagieren will, ist Nachwuchspflege für die Parteien umso wichtiger. Dafür müssen sie ihren Sprösslingen aber auch einiges verzeihen. Denn ob Grüne Jugend oder die Jusos bei der SPD, sie alle legen gerne lautstark den Finger in die Wunde. Vor allem, wenn die großen Schwestern aus ihrer Sicht zu viele Kompromisse eingehen und die DNA der Partei zu sehr verbiegen. Bei der AfD hingegen verhält es sich etwas anders. Die junge Alternative nämlich verstand sich weniger als Korrektiv, sondern vielmehr als Propagandamannschaft und führte als externer Verein ein sonderbares Eigenleben. Dermaßen sonderbar, dass der Verfassungsschutz die JA schließlich als gesichert rechtsextrem einstufte. Angesichts zahlreicher Skandale war die Geduld der großen Schwester AfD zuletzt aufgebraucht. Nicht zuletzt, weil auch sie ins Visier der Verfassungsschützer geraten ist. Die heute offizielle Auflösung der JA ist also auch als Kosmetik zu verstehen. Denn die künftige Jugendorganisation der AfD soll zwar weniger Beinfreiheit kriegen, in der Mehrheit aber wohl aus denselben Mitgliedern bestehen. Gut möglich also, dass auch der AfD-Nachwuchs die große Schwester in Zukunft vor sich hertreibt.
Anmerkung von Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.